Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute ist Türkan Deniz Roggenbrock zu Gast bei meiner Kollegin Pinar Duantekin. Türkan ist Inhaberin von Kulturton, einer Agentur für Diversität und Transkulturalität. Sie ist als Moderatorin, Trainerin und Coach rund um das Querschnittsthema Diversity sehr gefragt. Ihre Großeltern kamen als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Von klein auf erlebt Türkan hautnah, wie unsere Gesellschaft Menschen, die als anders wahrgenommen werden, ein- und ausschließt. Mit ihrer Expertise in den Bereichen Diversität, Teilhabe und Migration setzt sie sich dafür ein, daran etwas zu ändern. Die heute 47-jährige gebürtige Frankfurterin begann ihre Karriere als Journalistin. Der Liebe wegen zog sie aus der Großstadt ins beschauliche Braunschweig, wo sie heute mit ihrer Familie lebt. Meine Kollegin Pinar Duantekin spricht mit Türkan über ihre Herkunftsregion im Nordosten der Türkei an der Grenze zu Georgien, über die Chancen und Herausforderungen im Journalismus und über ihren Blick auf die Medienlandschaft heute. Das Gespräch wurde im Februar, wenige Tage vor der Bundestagswahl, aufgezeichnet.
Schön, dass du da bist. Türkan Deniz Roggenbrock.
Ja, danke, Pinar, dass ich da sein darf.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Wir starten wie immer mit unseren kleinen Eisbrecherfragen. Das Wichtigste zuerst, was ist dein Lieblingsessen?
Das ist Lumok-Tee und Lasuti Shimchuguti. Das ist Grünkohl mit Maisbrot, weil das aus meiner Herkunftsregion kommt. Und Grünkohl ist da ganz berühmt und wird viel gegessen.
Was ist deine Herkunftsregion?
Das ist im Schwarzmeergebiet und wir gehören einer anderen Ethnie an in der Türkei. Das sind die Lasen. Die haben eine eigene Kultur, eigene Sprache auch und auch eigene Speisen. Und Grünkohl ist eine der Nationalspeisen. Und deswegen ist es ganz witzig, jetzt hier im Podcast
zu sitzen. Absolut. Ne? Ich wollte natürlich gerade den Kreis schließen. Aber nochmal zu dem Gebiet. Das heißt, das ist ein Gebiet in der Türkei, aber wie unterscheidet es sich von der Türkei? Also kannst du noch mal mehr Einblicke geben in diese Region?
Also es ist im Nordosten der Türkei und wurde irgendwann im Zuge der Republikerweiterung der Türkei zugesprochen. Das war früher im Zarenreich, dann im Osmanischen Reich. Und durch diese ethnische Mobilität hat sich das da natürlich auch nochmal festgesetzt. Du hast ja diese gesamte Schwarzmeerregion ist ja multiethnisch. Also man sagt auch, es ist eine Sage, dass zum Beispiel die Legende um das goldene Vlies in Kolchis sich dort in dieser Region abgespielt habe. Oder dass die Wikinger irgendwann mal dort gelandet sind und deswegen so viele rothaarige Menschen im Schwarzmeergebiet sind. Und genau, und wenn man so sehr auf die Ursprünge vielleicht gehen möchte, dann sind wir eine, ich würde sagen, eine Verwandte von Georgien, von heutigen Georgien.
Mhm. Und wie sehr fühlst du dich dann auch türkisch?
Ach, ich glaube, ich fühle mich irgendwie so als Mensch und so. Also das ist total schwierig zu sagen. Kommen wir bestimmt heute nochmal im Gespräch darauf, aber ich fühle mich sowohl deutsch als auch türkisch, als auch lasisch. Ja, ich glaube, ich würde da gar keine Unterscheidung treffen.
Und wie anders ist die lasische Sprache zur türkischen?
Ist eine ganz andere. Also, wenn ich jetzt auf Türkisch Brot sage, heißt das Ekmek. Das kennen ja viele. Und auf Lasisch heißt das Çgudi.
Das ist wirklich komplett anders.
Also da gibt es auch keine, wo du sagst, man kann das herleiten oder ableiten. Nichts. Wasser heißt auf Türkisch Su und auf Lasisch Tsgay. Heute heißt Bugün und auf Lasisch Handra. Also das ist eine ganz andere Sprache.
Und du sprichst beide Sprachen fließend?
Nein, Lasisch spreche ich leider nicht fließend, weil ich dafür einfach nicht mehr den täglichen Gebrauch habe. Dazu brauchst du einfach ein Gegenüber, weil das auch keine geschriebene Sprache ist. Das Schriftsystem wurde erst vor ungefähr vielleicht 20 Jahren von WissenschaftlerInnen versucht aufzubauen und seitdem gibt es auch so Kurse in den Universitäten und in den Herkunftsregionen quasi, aber ist eigentlich eine gesprochene Sprache und ich habe die eben nur mit meiner Familie gesprochen.
Und du sprichst sie immer noch mit deiner Familie?
Genau.
Das heißt, ihr unterhaltet euch vorwiegend auf Lasisch?
Nee, Türkisch und Lasisch.
Okay.
beides, weil nicht alle Türkisch reden bei uns. Das wäre Lasisch reden.
Okay.
Genau, deswegen.
Lasisch, Türkisch und Deutsch.
Genau.
Also ein absolut krasser Mix aus Sprachen.
Irgendwie schon, ja, weil alle drei Sprachen überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Ja.
Aber in einer Person vereint sein können.
Und nochmal zurück zu dem Gericht, das du mitgebracht hast.
Ja.
Wie bereitet man das zu? Mhm. Und wie oft isst du das? Und warum das?
Ja, ich verbinde damit Gemeinschaft und ich esse es tatsächlich auch nur in Gemeinschaft bei meinen Eltern oder wenn ich dann im Urlaub bin und bei meinen Verwandten, weil das nämlich in so einem ganz großen Kupfertrog zubereitet wird. Man kocht den Grünkohl, dann kommen noch kleine andere Lebensmittel rein, Knoblauch und Bulgur oder was auch immer. Und dann wird das aufgekocht und wird dann mit einem, wie so ein Holzbrett wird das dann gestampft und dann kommt das so dampfend heiß, wie es ist, in diesen Kupfertrog. Und dann kommen da noch gekochte Kartoffeln dazu und dann gibt es noch irgendwie die ursprüngliche Variante, dass dann eben auch noch Gurken und Tomaten, alles in diesen Trog kommt. Und dann isst man das mit dem Maisbrot zusammen mit den Fingern.
Also mega, es wird lecker.
Nicht mit Besteck gegessen. Und das ist halt ein tolles Gemeinschaftserlebnis.
Ja.
Das ist einfach wunderschön. Und wenn ich einmal im Jahr in der Türkei bin, bei meinen Eltern auch, ist das fast immer das Willkommensessen.
Oh, schön.
Ja, das ist richtig schön.
Hammer. Das klingt richtig gut. Das würde ich sehr gerne mal essen.
Das machen wir mal.
Oh,
ja.
Mega. Mhm. Was ist dein Lieblingswort?
Diversität.
Was ist aktuell ein absolutes Unwort für dich?
Auch Diversität.
Okay. Ich denke, wir kommen im Laufe des Gesprächs dazu, zu entschlüsseln, warum das so ist.
Mhm.
Du bist 1977 in Frankfurt am Main geboren und dort auch aufgewachsen. Wie hast du Kindheit, Jugend und auch junges Erwachsenenalter dort erlebt?
Ich bin so zwischen Hochhaus und Hochglanz aufgewachsen. Ich bin in einem, also heute würde man sagen, in einem Stadtteil mit erhöhtem Förderbedarf aufgewachsen, also in einem richtigen Ghetto-Hochhausviertel.
Wie heißt das Viertel?
Sossenheim. Mhm. Das ist 6 Kilometer vom Stadtzentrum Frankfurt entfernt. Das ist ein Stadtteil von Frankfurt, aber es ist schon ein bisschen weiter außerhalb, also über die Autobahn quasi zu erreichen. Und ich glaube so, ich bin in diesen Gleichzeitigkeiten und auch Widersprüchen aufgewachsen, irgendwie mein Leben lang. Sehe das aber gar nicht als Manko, sondern das hat mich echt geprägt, so, dass ich Dinge eben auch aushalten kann, wenn sie scheinbar nicht unbedingt zueinander passen. Und in diesem Ghetto-Viertel bin ich ziemlich behütet aufgewachsen. Also unseren Eltern war es sehr, sehr wichtig, dass wir anständig uns benehmen und dass wir unsere Traditionen auch pflegen, ohne rückständig zu sein, aber trotzdem schon darauf bedacht, dass wir Respekt vor Älteren haben. Also so ganz viele Eckpfeiler, die man aus der türkischen Community kennt, ne, nach denen man sich orientiert. Und gleichzeitig aber eben auch sehr bildungsorientiert, ohne selber viel Bildung genossen zu haben, weil sie eben früh nach Deutschland gekommen sind. Hatte aber also erstmal eine ganz unbeschwerte Kindheit, Kindergarten, Schule, auch da schon ziemlich selbstständig gewesen durch die Arbeitsverhältnisse meiner Eltern, weil ich das alles selber machen musste. Also ich bin dann schon irgendwie in meiner Erinnerung das letzte Kindergartenjahr schon alleine gegangen und in der ersten Klasse und so weiter auch. Und genau, und dann von der Grundschule bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt, eins der ältesten Gymnasien in Frankfurt. Und da bin ich nur gelandet, weil meine Grundschullehrerin meine Eltern dazu ermutigt hat, mich dort anzumelden und sie quasi ihr Wort, also früher gab es ja noch quasi die Empfehlung, die ist ja heutzutage nicht mehr und sie sagte, warum soll ihre Tochter eigentlich hier im Ort auf die Hauptschule gehen, weil meine Eltern, die waren zwar bildungsorientiert, aber die kannten die Unterschiede dieser Schulform überhaupt nicht und die wollten, dass ich quasi behütet im Stadtteil bleibe.
Ja, das heißt, es gab in Sossenheim kein Gymnasium.
Nein, das gab kein Gymnasium, es gab eine Realschule, Hauptschule. Genau, und durch diese Lehrerin, Frau Grundl, die später auch auf meiner Hochzeit war, bin ich dann auf dem Gymnasium gelandet. Und ich würde sagen, das war so meine erste Fürsprecherin tatsächlich. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte ich diese Laufbahn gar nicht gehabt. Also ohne das abzuwerten von anderen Menschen, die vielleicht im Stadtteil diese Schule besucht haben. Ja. Die haben aber einfach diesen Horizont nicht bekommen. Und ich habe in der Stadt auf diesem Gymnasium umfassenden Horizont bekommen. Also was die Allgemeinbildung betrifft, aber eben auch was den Kontakt mit anderen Menschen betrifft. Ich war dann auf diesem Gymnasium und unsere Klasse war absolut international. Also wir hatten nicht nur autochthon Deutsche, wir hatten nicht nur türkische SchülerInnen. Gefühlt hatten wir da 13 Nationen sitzen. Von, also die ersten, die mir so einfallen, Korea, Indonesien, USA, Südafrika, ehemaligen jugoslawischen Staaten, Polen. Und das war einfach, das war schön. Ja, und dann bin ich so aufgewachsen. Genau.
Frankfurt einfach ein absoluter Melting Pot, oder?
Absolut. Ja. Absolut. Wobei das ja in der Theorie auch diskutiert wird, dass Melting Pot so ein bisschen negativ besetzt ist, weil man sagt, dass dort quasi alles bis zur Integration assimiliert. Also, dass da eigentlich so quasi diese Grundsätze der jeweiligen kulturellen Identitäten so sehr verschwimmen, dass sie dann so ein Schmelztiegel sind.
Verstehe.
Und man spricht eher so mehr von Salad Bowl, also dass man halt so ein schöner gemixter Topf ist, wo die Besonderheiten der Personen, also Differenzierungen da sind und trotzdem gemeinsam eben so eine schöne Speise bilden kann, dann den Salat, ne? Aber mit den Einzelkomponenten. Und so habe ich das auch gesehen, tatsächlich. So habe ich das gesehen und irgendwie war das eine schöne Zeit in Frankfurt. Das war wirklich schön.
Nach dem Abitur hast du ein Volontariat bei einem Wochenblatt gemacht. Warum dann die Ausbildung im journalistischen Bereich? Also welche vorherigen Erfahrungen, Begeisterungen, Visionen haben dich dort hingebracht?
Ja, das ist total witzig. Also die allererste Erinnerung, die ich habe, ich glaube so, als da war ich so 5, ich weiß nicht, 5 oder 6, ne? Da, ich erinnere mich, ich saß im Wohnzimmer, habe mir irgendwelche Papiere geholt, habe mich hingesetzt und habe angefangen zu lesen in einer fremden Sprache, die ich mir ausgedacht habe und habe mir vorgestellt, ich bin im Fernsehen und lese die Nachrichten vor. Das ist so meine erste Erinnerung, die ich habe. Und dann wurde mir eigentlich auch immer so gesagt, wenn ich geschrieben habe in der Schule oder später auch auf dem Gymnasium, dass ich so ein Talent habe fürs Schreiben, also dass ich Dinge gut ausdrücken kann. Und das stimmt, das ist immer noch so. Also ich kann auch besser schreiben als sprechen. Das ist einfach so. Das ist wirklich so. Ich weiß, das machen viele diese Bewegung.
Ich habe gerade komisch rübergeguckt, weil ja offensichtlich ist, wie begabt Tülkan hier auch als Sprecherin ist.
Ja, danke. Aber es ist tatsächlich einfach, vielleicht ist es auch eher mein Feel-Good-Ding, dass ich lieber schreibe.
Ja, ja.
Und dann habe ich tatsächlich in der Schule angefangen, die Schülerzeitung mitzugestalten. Oder damals noch Schülerzeitung, wurde ja nicht gegendert in der Zeit. Heute würde man sagen SchülerInnenzeitung. Und die Abi-Zeitung. Und dann war es nach dem Abi für mich, ich wollte eigentlich Jura studieren erst. Ich weiß nicht warum. Also natürlich, weil ich ein hohes Gerechtigkeitsempfinden habe. Und dann bin ich aber irgendwie doch auf Journalismus umgeschwenkt, ohne zu wissen, wie ich da hinkomme, Panache. Okay. Also das ist ja das Ding, ne? Ich wusste nicht, wie ich den Einstieg dahin bekomme und habe dann erstmal bei der Stadt, also beim Stadtmagazin, einer der führendsten Stadtmagazine in Frankfurt angefangen. Mein erstes Praktikum und da bin ich dann, also das war toll. Dieser erste Tag, den ich da reingekommen bin, den werde ich nie vergessen. Das war wirklich so, wow. Du sitzt jetzt hier, du hast einen Schreibtisch, du hast einen riesen Bildschirm.
Also da ganz viel los wahrscheinlich.
Das war,
ne?
Unglaublich.
Ja.
Dann so ein Gewusel von freien Mitarbeitenden, die rein und rausgekommen sind. Hinter dir hattest du einen riesen Schrank, Arsenal an technischer Ausstattung. Und dachte so, wow, cool.
Es ist schon ein bisschen wie im Film, ne?
Ja, total. Und das war toll. Also das war wirklich ganz toll. Und dem Stadtmagazin bin ich auch treu geblieben, ganz viele Jahre als freie Mitarbeiterin, weil die meine Sicht auf Journalismus geprägt haben, dass viele Dinge möglich sind, auch Geschichten zu erzählen. Das war wirklich so. Genau, und dann habe ich noch woanders ein Praktikum gemacht, dann war ich beim TV-Sender, habe ein Praktikum gemacht. Dann wollte ich eigentlich in Radiojournalismus, aber ich habe ja gesagt, irgendwie war mein Schwerpunkt doch Schreiben. Genau, und dann bin ich bei dieser Wochenzeitung gelandet, da habe ich erst ein Praktikum gemacht und da bot sich dann eben die als eine Volontariatsstelle an. Und eigentlich war das so gar nicht mein erster Wunsch. Ich hatte mich nämlich parallel beim NDR beworben.
Obwohl du in Hessen warst?
Ja, ich habe dann gedacht, ach, NDR, und die hatten dann irgendwie so ausgeschrieben, Volontärsstellen. Die Stelle habe ich nicht bekommen, ne? Das war, also der Zugang war schon heftig. Einfach das, was man vorbereiten musste. Ja. Man musste Textproben abschreiben.
Die Auswahlverfahren sind immer noch total krass.
Ein immens hoher, hoher Standard an Auswahlverfahren. Und ich mit meinen 3 Jahren Erfahrung im Journalismus so ganz frisch von der Schule. Aber egal, ich wollte es einfach ausprobieren. Ja. Genau. Und dann habe ich das bei der Wochenzeitung gemacht. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ich habe es dann durchgezogen. Für mich war das, glaube ich, wichtig, das auch so ein bisschen von der Pike auf zu lernen. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich meine, Talent ist eine Sache, ja. Man muss klar eine Begabung haben, die kann man nicht erlernen. Aber Technik und Methodik ist ganz wichtig und auch sich so eine Disziplin zu erarbeiten. Und das lernt man dann eben auch, ne? Ja. Und auch so mit Widerständen umzugehen, ne? Man ist halt eben nicht immer toll und nicht alle müssen deinen Text applaudieren. Und das kann man so in so eine konstruktive Kritik umkehren und selber dann nochmal reinschauen und sagen, okay, vielleicht hat der Chefredakteur jetzt doch recht gehabt. Aber das war schon speziell für mich. Also ich war die Einzige, die nicht autochton deutsch war.
Wie war das? Was haben deine KollegInnen daraus gemacht?
Das Witzige war, sie haben da kein Thema gemacht. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also das war im Raum, also dieser Elefant war im Raum, aber sie haben kein Thema gemacht. Mhm. Also wenn ich dann gefastet habe im Ramadan, dann haben sie das so beäugt, haben aber gar nicht gefragt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mich einfach fragen und ich ihnen dazu mal was erzählen kann.
Okay, verstehe.
Oder, es war witzig, der Chefredakteur hat immer mich irgendwie so Quizfragen gestellt. Das war strange. Also er kam dann irgendwie mal so ins Büro reingeschnitten, so, Türkan, was ist die Hauptstadt von Indonesien? Und ich so, was soll denn das jetzt random? Also, ich habe da gerade irgendwas über Indonesien geschrieben, ne? So, weißt du, was die Hauptstadt von Indonesien ist? Ich dachte so, hä? Oder, keine Ahnung, kam er irgendwann mal so, wie ist der Bundestag zusammengesetzt? Ich dachte so, was soll denn das? Ich bin doch hier nicht in der Schule, ne? Aber da traust du dich nicht, was zu sagen, weil denkst dir, ich sag jetzt nichts.
Wenn es falsch ist, so, ne?
Nee, oder? Also ich habe es beantwortet wie in der Schule, aber ich hätte ihm nie gesagt, was soll denn das?
Verstehe.
So, ja, okay. Natürlich, du sitzt da, bist noch ganz jung und unerfahren und denkst dir, boah, okay, ich antworte da jetzt einfach drauf, ne? Und bist so in so einer, merke das gerade wieder körperlich. Es war so eine Drucksituation, ganz seltsam. Also, und immer so unter Beobachtung. Also es war schon irgendwie so. Ich hatte das Gefühl, ich bin da auf Probe. Mhm. Auch nach einem Jahr, auch nach anderthalb Jahren. Da hatte ich noch, also es war auch schon mal, da habe ich irgendwie falsch recherchiert. Das kann ja passieren, ne?
Klar.
Dafür gibt es eine Chefredaktion oder einen Fachredakteur. Habe ich das irgendwie falsch recherchiert? Dann haben die da ein Thema draus gemacht. Ich sagte so, ja, sorry, also es kann ja passieren. Und ja, das können wir doch nicht so in den Druck schicken. Und ich sehe, aber dafür haben wir doch das
dafür
Lektorat. Also,
ja.
So, aber. Es war schon irgendwie, ich wurde schon anders behandelt und ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich irgendwie 10-mal mehr beweisen muss. Ja. Meine Sprache wurde auch anders überprüft. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich wegen oder trotz meiner türkischen Familiengeschichte dort war. Ich weiß es nicht. Also, wir hatten das ja jetzt im Vorfeld auch, ne? Dass man dann schnell ausblendet, dass es vielleicht doch ein Talent oder eine Kompetenz ist, die man mitbringt, schreiberisch oder auch insgesamt journalistische Herangehensweise. Aber man hinterfragt das dann eben auch.
Ja, aber die Frage, die sich mir dann stellt, hinterfragt man die anderen oder hinterfragt man sich selbst?
Man sich selber. Du bist ja alleine. Oder wenn du Glück hast, in der Minderheit.
Ja.
Und die Majorität stellen ja die anderen dar, die eine Norm darstellen. Und das ist schon spannend, ne? Und das hat mich ja dann dazu auch gebracht, warum ich später Studium mit Schwerpunkt Medienpädagogik ausgewählt habe, weil ich nämlich genau das machen wollte, für junge Menschen diesen Weg nochmal anders öffnen. Also wie sind die Zugangsvoraussetzungen, wie kann man die umgehen oder was braucht es, um da reinzukommen und so weiter. Wir sprechen jetzt über eine Zeit vor über 20 Jahren.
Ja.
Da war das noch nicht so zugänglich. Weder die Tür noch das Wissen. Du hast diese Information gar nicht gehabt. Das war wirklich learning by doing.
Ja.
So wie es im Journalismus insgesamt eigentlich auch ist, ne? Also du gehst da rein, learning by doing. Kriegst halt ganz viel auf den Deckel.
Du wirst ins kalte Wasser geschmissen. aber alle erwarten trotzdem, dass du es richtig machst.
Richtig. Und zwar zur Höchstleistung, ja. Also das ist schon, und du bist natürlich auch anderen in der Weise unterlegen und da kommt dann eben dieser sozioökonomische Status auch rein. Es gibt ja auch Studien oder Untersuchungen, zum Beispiel an der Deutschen Journalistenschule, dass du dort in Relation verhältnismäßig oder mehrheitlich SchülerInnen oder VolontärInnen hast oder Studierende, die aus einem gehobenen Haushalt kommen, was eben auch bedeutet, dass die Eltern über ganz andere finanzielle Mittel verfügen, sie zu unterstützen. Und du bist dem schon unterlegen, das habe ich schon gemerkt im Wettbewerb mit anderen, dass die zum Beispiel 5 andere Praktika einfach so machen konnten.
Ja.
Ich konnte das nicht, ich musste nebenbei noch arbeiten. Ich muss mir das ja auch in irgendeiner Art und Weise finanzieren. Und das ist heute zum Beispiel immer noch so, dass da nicht Rücksicht drauf genommen wird, auch wenn andere Zulassungsvoraussetzungen barriereärmer geworden sind. Also zum Beispiel muss man heute nicht mehr unbedingt ein abgeschlossenes Studium haben. Das war übrigens auch der Grund, warum ich damals das beim Wochenblatt gemacht habe, weil alle anderen wollten ein abgeschlossenes Studium, also viele der Zeitungen oder Medienanstalten. Und heutzutage haben sie da ja schon ein bisschen die Ansprüche an Lebensrealitäten angepasst, weil ein Abitur nicht aussagekräftig ist, ob du schreiben kannst oder nicht. Aber es gibt eben immer noch Barrieren, die verhindern, dass Menschen aus gewissen sozialen Gruppen den Weg dann nicht finden, wenn man nicht genügend Praktika gemacht hat zum Beispiel.
Ja, und du hast dich dann für ein Studium entschieden und wie ging es dann weiter mit dir, also bei dir in deinem Lebenslauf? Du hast gerade schon erzählt, du kriegst auch Einblicke aus einer anderen Perspektive in Medienhäuser. Wie bist du bis dahin gekommen?
Ja, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, wo ich irgendwie auflisten sollte, was ich gemacht habe, habe ich ein bisschen den Überblick verloren, weil das schon so viel ist in der langen Lebenszeit, die ich natürlich habe bisher. Aber was der rote Faden, glaube ich, bei all diesen Unternehmungen ist, dass ich mich nirgendwo wirklich heimisch gefühlt habe. Also ich habe mich immer irgendwie entweder als Störenfrieder oder als Nagel oder Nadel empfunden. Also ich habe dann studiert, dann habe ich, ich hatte irgendwie diesen Gedanken, ja, Medienpädagogik, Jugendliche in diesen Beruf zu führen. Der ist ja auch in einigen, sage ich jetzt mal, Herkunftskulturen nicht so hoch angesehen. Deswegen ist es auch nicht so die erste Berufswahl, die Eltern ihren Kindern wünschen. Ne? Ist ja auch, muss man auch irgendwie herausstechen, um dann wirklich gut Geld zu verdienen und so weiter. Das ist ja auch alles, sind ja alles bekannte Faktoren, die der Beruf mit sich bringt. Da bin ich davon dann abgekommen und bin eher so ins Dienstleistungsmarketing gekommen. Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Medienpädagogik, dann Dienstleistungsmarketing. Dann habe ich ganz lange in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Genau, dann habe ich diese Studiengänge abgeschlossen. Dann habe ich irgendwie noch eine Ausbildung zur Trainerin gemacht für Interkulturalität und Diversität. Dann habe ich ein Masterstudium gemacht, Schwerpunkt Diversity. Und ich glaube, da habe ich mich dann so langsam in dieses Thema reingearbeitet. Und das war dann für mich so, ach, das ist die Antwort aller Fragen, die ich nie gestellt habe, die mich aber immer beschäftigt haben. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit diesem Konzept Diversität, also als Begriff in Kontakt gekommen. Und das waren aber vorher die Dinge, die mich die ganze Zeit beschäftigt haben. Ich konnte das eben nur nicht in Worte fassen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich ausgegründet als Agentur für Diversität und Transkulturalität und bin dann in diese Begleitung, ich benutze nicht gern den Begriff Beratung, ich sage lieber Begleitung, weil Beratung hat was Hierarchisches für mich und das schließe ich für mich aus und für andere auch. Ich möchte das gar nicht, weil ich das eigentlich immer gerne auf Augenhöhe mache und bin dann eben in diese Prozessarbeit gekommen und ja, bin da in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch Medien und kriege dann natürlich dort auch Einblicke, alles auch anonym, also ich nenne eigentlich nie Namen der Auftraggebenden, weil ich da einfach diese Anonymität gewährleiste.
Ja.
Auch wenn es gut läuft oder das ist egal. Ich finde, das muss man einfach nicht benennen. Und das, worüber wir gesprochen haben, Pnal, und diese Zugangsvoraussetzungen und Barrieren, um die Medienbranche ein bisschen in Schutz zu nehmen, das ist kein Unikum nur dort. Du hast das in ganz vielen anderen Bereichen auch. Das macht das Ganze vielleicht so ein bisschen einfacher, aber gleichzeitig auch schwieriger.
Viel komplexer.
Mhm. Sehr.
Und hast auch schon erwähnt, dass deine Klienten aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Ich habe auch nochmal selbst recherchiert. Im Internet auf deiner Website steht, aus Bereichen der freien Wirtschaft, Universitäten bis zu NGOs. Und mit dieser multiperspektivischen Expertise von dir als Allrounder blickst du ja auch heute als Beobachterin auf Medien und den Umgang von Medien mit Diversität. Und aus dieser Perspektive als Beobachterin wollte ich von dir wissen, wie beeinflusst Sprache unser Bild von Minderheiten oder auch marginalisierten Gruppen?
Also es kategorisiert, es stereotypisiert und es hierarchisiert. Und es beeinträchtigt auch mich, die sich in diesem Bereich viel mit Sprache beschäftigt und auch mit einer diversitätssensiblen Weise versucht heranzugehen. Wir alle wissen, dass Sprache unsere Wahrnehmung formt. Und ich möchte das mal mit einem sehr aktuellen Beispiel vorführen. Wenn wir das sehr traurige Attentat jetzt vor einigen Tagen in München uns nochmal vorstellen und dort nochmal ganz kurz die Schlagzeilen oder eben die Informationen, die in den Nachrichten durchgegangen sind, als erstes vor Augen rufen, dann war das klar, die Herkunft des Täters wurde sofort genannt. Sofort. Aber die Herkunft der Opfer, dass die selbst zugewandert waren, wurde nicht genannt.
Mhm, das stimmt.
Und es wurde erst durch den Aufruf der Hinterbliebenen, der Opfer, der Familie, darauf, also quasi, die haben darauf hingewiesen, dass bitte diese mediale Spaltung aufhören soll. Vor allem im Vorfeld der Bundestagswahlen, die eine immens große Spaltung innerhalb unserer Gesellschaft auch sowieso hervorgerufen haben. Und ich finde das sehr bemerkenswert, aber es hat mich nicht überrascht, weil das ganz oft so ist, dass eben in diesen Beschreibungen sofort eine Hierarchisierung, sofort eine Veränderung stattfindet, indem man Menschen belegt mit bestimmten Adjektiven oder Zuschreibungen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es auch so. Die erste Assoziation, die ich hatte, als ich vom Attentat gehört habe, habe ich gedacht, das erste war, und ich glaube, es geht ganz vielen migrantischen Menschen so, hoffentlich war der Täter nicht migrantisch.
Mhm, so ging es mir auch.
Und das zweite war, wahrscheinlich war das eine autochthon deutsche Familie, dass es medial jetzt so aufgeblasen wird.
Ja, so ging es mir auch.
Und das waren meine, also ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, weil mich das das Leid der Opfer, steht wieder mal nicht im Vordergrund, sondern es wird der Täter in den Fokus gestellt. Dass der vielleicht ganz andere Probleme hatte und ich will das überhaupt nicht gutheißen, ja. Aber da stecken noch ganz andere Dinge dahinter, die nicht unbedingt was vielleicht mit seiner nationalen Identität zu tun haben, sondern vielleicht ist er in einem patriarchalen Muster gefangen, dem er entspricht, oder. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es wurde aber wieder nur auf dieses migrantische Thema runtergebrochen. Und da wünsche ich mir von FachkollegInnen eine Sensibilität, wenn ich weiß, was wir, in welchem Vakuum wir uns gerade bewegen. Dass man eben bestimmte Dinge anders umschreibt oder in andere Relationen bringt. Dass man eben auch sofort dazu schreibt, es gibt so viele Glossare, so viele Herangehensweisen, wie man diversitätssensibel, diskriminierungssensibel arbeiten kann in Redaktionen. Und es wird einfach nicht umgesetzt. Und ich denke mir so, warum kann man nicht im selben Atemzug sagen, die Familie oder die Opfer waren selbst zugewanderte Menschen oder. Also warum wird das ausgelassen? Und da kommt mir dann eben leider der Verdacht, der sich bestätigt, dass die Medien ihrer eigentlichen Aufgabe nicht wirklich nachkommen, nämlich objektiv Bericht zu erstatten. Mhm. Und das findet nicht statt. Das sind die ersten Dinge, die man lernt, wenn man in den Journalismus geht, dass man immer versuchen muss, objektiv Bericht zu erstatten. Alles andere ist ein Kommentar.
Gibt es denn Begriffe oder Formulierungen, die du in diesem Kontext als besonders problematisch empfindest?
Ja, absolut. Ich hatte ja zum Beispiel dieses Redaktionskollektiv auch ins Leben gerufen. Können wir nachher nochmal.
Magst du einmal kurz erzählen?
Genau, also das war quasi aus irgendeinem, ich weiß nicht mehr, was mich genau wieder motiviert hat. Ich war sauer, ich weiß, da war wieder irgendeine Berichterstattung. Ich sage, es kann einfach nicht sein. Und dann in Bezug dazu, dass es eben nicht genügend Möglichkeiten für junge Menschen gibt, aus ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen da Beruf zu fassen. Und die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen hatte ein Projekt Gelder ausgeschrieben, und da habe ich mich dann einfach mit diesem Redaktionskollektiv mit dem Projekt beworben. Wir haben den Zuschlag bekommen für ein Jahr, und unser Slogan war: Wir setzen neue Narrative. Giraffen oder Elefanten berichten irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr so zusammen. Mhm. Auf jeden Fall ging es um eine Perspektivenumkehr, weil wir gesagt haben, diese Themen müssen von allen Menschen bearbeitet werden. Also wir leben nicht in einer Welt, die nur Produkte oder nur Angebote oder nur Geschichten und Nachrichten für Hans-Uwe und Marianne produziert, sondern es gibt eine Pınar, es gibt eine Türkan, es gibt einen Igor, es gibt eine Kollegin, die im Rollstuhl sitzt und so weiter. Also das war uns ganz wichtig, dass wir eben diese Vielfaltsperspektive reinbringen. Und da haben wir zum Beispiel auch so ein sehr vielfältiges Redaktionsteam gehabt. Wir konnten es jetzt aber nicht verstetigen, aufgrund verschiedener Gründe. Auch quasi, weil die Zusammenarbeit mit einem Medienhaus hier nicht funktioniert hat, nach mehrmaligen Anläufen und Versprechen. Und das Projekt wurde nur ein Jahr gefördert. Und da haben wir zum Beispiel in diesem Team auch erstmal so eine Art Sensibilisierung gemacht. Also wie können wir denn was berichten? Weil auch dort die Menschen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammengesessen haben. Und da muss man sich auch erst finden. Also nur weil ich diversitätsbeflissen und bewusst arbeite, heißt das nicht, dass ich genau weiß, wie man Geschichten schreibt, wo Menschen mit Behinderungen nicht als Leidtragende dargestellt werden. Also das ist alles ein Aushandlungsprozess im Miteinander. Und da muss man eben auch die Eitelkeit ablegen und sagen, ich weiß das gar nicht. Das wäre total toll, wenn du mir das einfach mal erklärst. Und für mich sind so Beispiele, und die habe ich jetzt ein bisschen zusammengesucht aus dem Zusammentreffen damals, wenn da gesagt wird, die leidtragende Ehefrau aus Marokko meistert tapfer ihr Schicksal. Ja, okay, super. Also dieser Mensch ist als Ehefrau erstmal degradiert, dann ist sie auch noch aus einem anderen Land und sie schafft gar nichts, aber ihr Schicksal, das kriegt sie irgendwie schon hin. Da wird überhaupt nichts über diese Person ausgesagt. Mhm. Oder über Menschen, die blind sind, sie lebt in absoluter Dunkelheit, zu berichten. Mhm. Oder trotz des Rollstuhls hat er das und das und das. Das sind so, oder trotz aller Schwierigkeiten hat er es geschafft und hat fast akzentfrei gelernt, Deutsch zu sprechen. Solche Sachen, die reduzieren Menschen auf das, was sie nicht können. Stimmt. Oder auf das, was nicht der Norm entspricht, weil es quasi exotisiert wird. Und wer sind wir denn, dass wir eine Norm benennen können? Und das stört mich einfach.
In Deutschland gibt es viele Menschen, die ja auch mehrsprachig aufwachsen. Wie glaubst du, kann der Journalismus diese Realität besser abbilden? Also könnten zum Beispiel mehr mehrsprachige Inhalte oder Formate helfen, unterschiedliche Communities besser einzubeziehen? Oder denkst du, kann das auch kontraproduktiv sein?
Unbedingt würden mehrsprachige Formate dabei helfen, zum einen die tatsächlich gelebte Wirklichkeit abzubilden, so wie wir das eben in den Magazinen hatten. Aber die würden auch gleichzeitig dazu führen, dass Mehrsprachigkeit als Fakt in der Gesellschaft zu sehen ist. Und zwar unabhängig einer sprachlichen Klassifizierung nach wertigen und weniger wertigen Sprachen, was ja leider erfolgt.
Ja.
Und infolgedessen dann natürlich auch Kinder, die mit bestimmten Sprachen aufwachsen, in irgendeiner Art und Weise auch negativ begleiten.
Wie beurteilst du die aktuelle Lage der Diversität im deutschen Journalismus? Also wo siehst du Fortschritte? Wo gibt es noch Nachholbedarf?
Es gibt ja die neuen deutschen Medienmachenden, das sind Kolleginnen, da bin ich auch Mitglied
und
bezahle gerne den Beitrag, weil ich finde, die machen großartige Arbeit und auch ganz viele Mentoring-Projekte, die ernst gemeint sind und auf Augenhöhe. Und da wurde eine Untersuchung vor einigen Jahren angestellt und da hat ein Chefredakteur der untersuchten Medienhäuser Folgendes gesagt, das ist sehr bezeichnend: Ich bin nicht der Meinung, dass Redaktionen die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegeln sollten. Als Chefredakteur sucht man Journalisten ähnlich aus wie ein Fußballtrainer die Spieler. Es geht um die beruflichen Fähigkeiten und nicht um die Herkunft. Das ist einfach so bezeichnend, diese gesamte Aussage, und aktuell Zahlen geben das auch wieder. Also dass zum Beispiel in keinster Weise die gesellschaftliche Zusammensetzung in irgendeiner Art und Weise in den Redaktionshäusern gespiegelt ist und dann die unteren Unterdifferenzierungskategorien, die es hat. Deswegen auch mein Unwort Diversität, was wir am Anfang hatten. Ja. Warum ich dieses Wort, warum ich so eine Hassliebe damit verbindet, weil das teilweise auch schon ein Aushängeschild geworden ist für Makulatur. Es wird nicht wirklich gelebt, es wird aber verlangt und deswegen orientiert man sich danach und das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Preisschild mit einem unterirdischen Wert. Also der wird auch gar nicht ernst genommen im Grunde.
Ja.
Und natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, der Nachholbedarf ist noch immer gegeben, solange ich an zwei Händen, also ich habe zwei Hände, ne, so an zwei Händen ablesen kann oder abzählen kann, wer beispielsweise aufgrund des Namens eine diverskulturelle Familiengeschichte hat im Medienbusiness. Also wenn ich das wirklich so punktuell rausnehmen kann, dann sind wir noch lange nicht da. Oder welche Berichterstattenden im Rollstuhl sitzen oder welche Berichterstattenden eine Neurodivergenz aufweisen. Wenn ich all das so rauspicken kann, sind wir noch lange nicht da. Natürlich haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Was ich halt nicht verstehe an diesem, auch an diesem Zitat dieses Chefredakteurs, ich weiß nicht, wie der heißt, ich würde den gerne mal kennenlernen, ist für mich quasi eine Übersetzung von eine Unterscheidungskategorie ist für ihn gleichbedeutend mit, dass jemand keinen Sinn oder keine Feder oder kein Gespür für diesen Beruf haben kann. Das geht doch gar nicht. Also du kannst doch dich nicht nur darauf fokussieren und sagen, ja, ich nehme jetzt die Person quasi, weil er, also er spricht ja auch nur von Spielern, weil er der Beste für mein Spiel ist, weil alle anderen gibt es ja nicht. Da sind wir dann in diesen Glaubenssätzen, die auch verinnerlicht sind in der Medienlandschaft von vielen Häusern, die sagen, es bewerben sich nicht genug Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel oder es bewerben sich nicht genug Menschen mit Behinderung oder. Das stimmt überhaupt nicht. Die werden einfach nur übergangen oder übersehen.
Ja, es ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist eben schwieriger für Redaktionen, wenn man eben kein Netz aufbaut, keine Strategien aufbaut. Also nur weil es Mentoring-Angebote gibt, heißt es ja nicht, dass sie funktionieren, wenn es dazu die Strukturen nicht gibt. Mhm. Und klar, dann ist es natürlich einfacher, mit eben Menschen zu arbeiten, die keine Migrationsbiografie haben, ne? Das ist einfach auch die Struktur, die fehlt. Also sie fehlt dann ja eben, weil man sich nicht drum kümmert.
Richtig.
Weil man da keinen Bock drauf hat.
Genau. Und jetzt stell dir Menschen vor, die mehrfach in irgendeiner Art und Weise getroffen sind. Ne? Also die Strukturen geben es gar nicht her. Ja. Also wenn jetzt eine Person, ne, das Beispiel jetzt wieder mit dem Rollstuhl, wenn das Haus nicht behindertengerecht ist, nicht barrierefrei, ja, sorry, dann kannst du dann natürlich immer als Argument nutzen und sagen, ach, wir würden ja gern, aber
ja,
diese ganzen Umbauten und so, bis das dann alles vollzogen ist und ja.
Gibt es denn bundesweit bekannte Medienformate oder auch Redaktionen oder so, die als positive Vorbilder in Sachen Diversität dienen könnten?
Ja, es gibt, der WDR ist ganz weit vorne. Ich hatte den damaligen Integrationsbeauftragten auch mal kennengelernt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der noch lebt. Das war ein ganz toller Mensch. Also der war italienischstämmig und genau. Daher hatte ich den Bezug dazu. Also gibt zum Beispiel seit 15 Jahren so eine Art Talentschmiede, WDR Grenzenlos heißt das. Das ist für Menschen mit internationaler Biografie oder das WDR oder Cosmo, das Europäische Kulturradio zum Beispiel oder WDR for You, die seit ungefähr, ich weiß nicht, 10 Jahren so mehrsprachige Angebote für neu zugewanderte Menschen machen, also geben zu gesellschaftlichen Fragen, politischen Fragen und so weiter, dass sie so eine Art Willkommensgefühl haben und eine Anlaufstelle. Trotzdem, auch meine Kollegen vom KollegInnen der Neuen Deutschen Medienmachenden, die das untersucht haben, liegt der Anteil von JournalistInnen, jetzt am Beispiel von Migrationsgeschichte zu bleiben, in deutschen Redaktionen bei geschätzten 5-10%. Und natürlich deutlich niedriger unter dem des Bevölkerungsanteils. Und was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben eben keinen Spiegel der Gesellschaft in den Redaktionsräumen. Und das sind jetzt so ein paar, die ich rausgepickt habe. Und jetzt gibt es aber aktuell zum Beispiel noch eine Kollegin, Nalan Sipa, von der hatte ich dir schon mal erzählt. Die ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal so, den Menschen vielleicht, die sich damit auseinandersetzen, seit 2019, seit 2020 ungefähr bekannter. Die hat nämlich angefangen mit der ersten migrantischen, deutsch-migrantischen Late-Night-Show. Dann kam Corona. Dann ist sie irgendwie auf so Fake News gestoßen und hat gesagt, okay, das kann ich so nicht stehen lassen, und hat dann quasi aus dem Boden heraus Aufklärungsvideos auf Deutsch und Türkisch verfasst, dann auch mit dem Bundesministerium und so weiter zusammen und hin und her. Also, und aus dieser Arbeit ist dann, also sie ist auch Journalistin, und aus dieser Arbeit ist der Wunsch entstanden, einen deutsch-türkischen Arte-Sender aufzubauen. Und sie ist jetzt gerade in Stanford und forscht dazu. Also warum es quasi ein zweisprachiges oder zweikulturelles oder bikulturelle Medien- oder TV-Medienformat geben sollte oder eine Anstalt, um quasi die Bedürfnisse der Gesellschaft abzudecken. Und das finde ich total spannend, dass es so lange gebraucht hat, dass eine Frau sagt, hey, wir brauchen das und ich forsche jetzt dazu.
Mega, richtig toll.
Ja,
richtig also, toll. Absolute Empfehlung, ihr auch auf ihren Social-Media-Kanälen zu folgen und up-to-date zu bleiben, was ihr Projekt angeht.
Mhm, genau.
Hast du eine Vision oder ein persönliches Ziel, das du dir für die Gesellschaft wünschst zu erreichen?
Ich möchte, dass sich von Glaubenssätzen, die wir so fest internalisiert haben und dadurch auch in eine Strukturalisierung gekommen sind, dass wir uns davon wegbewegen und lösen. Alle. Also nicht nur die Medienanstalten oder TV-Sender oder Verlagshäuser, sondern auch die Menschen, die, ich sag jetzt mal AspirantInnen des Journalismus, von diesen Glaubenssätzen, die einen so hemmen, dass man sich wirklich davon wegbewegt. Zum Beispiel, ich möchte dich gerne als Beispiel da auch nehmen. Ich finde dich und deine Vision so toll, weil wenn man dich jetzt so sieht oder dann deinen Namen liest, dann würde man sagen, ach ja, okay, die will bestimmt was mit Kultur und gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu Migration. Und ich finde das so toll, dass du sagst, nee, ich möchte Wissenschaftsjournalistin werden. Gerade auch als junge Frau mit einer türkischen Sozialisierung oder Familiengeschichte, weil das nicht unbedingt das Erste ist, woran man denkt. Und damit widerlegst du diese Glaubenssätze, die irgendwelche Redaktionen auch verinnerlicht haben, die dann Menschen sofort in diese Themen verorten. Also, was weiß ich, ein BWLer, der einen Abschluss gemacht hat und sagt, so, ich möchte jetzt irgendwie bei der Zeit arbeiten, der wird dann vielleicht sofort ins Finanzressort verortet. Aber vielleicht hat er da gar keine Lust, vielleicht möchte er lieber über Sport berichten. Mhm. Ne? Also, das meine ich so mit diesen, dass man eben auch die eigenen Schubladen durchbrechen muss und schauen muss, ach, okay, nee. Warum soll denn jetzt Pınar eigentlich über unser Migrationsthema besprechen, berichten? Und oder auch vielleicht sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da sind wir wieder bei der Sprache. Worüber stolper ich eigentlich? Also kann ich jetzt sagen Deutsch? Muss ich autochton Deutsch sagen? Wen meine ich, wenn ich über Deutsch rede? Meine ich alle im postmigrantischen Verständnis? Oder meine ich quasi die Menschen, die hier seit Generationen deutsch sind, aber da zähle ich ja auch eigentlich dazu, weil ich schon seit 4 Generationen in Deutschland bin. Also ich finde so, dass man sich eben von diesen Schubladen, die so verfestigt sind, löst. Weil dann ist es auch ganz einfach, glaube ich, einen Bericht zu erstatten. Losgelöst von diesen Framings. Mhm. Und was mir auch fehlt, und das ist auch meine Vision, auch so jetzt, was ich die letzten 2 Jahre beobachtet habe, die diversifizierende Medienarbeit. Das heißt jetzt gar nicht, was die Themen angeht, sondern auch so die Heranziehung der Arbeit der Kolleginnen aus dem Ausland. Also einfach um zu sehen, okay, wie berichten die Kolleginnen im Ausland über welches Thema? Gibt es da vielleicht für mich auch Anteile, die ich nochmal recherchieren und untersuchen kann? Ich möchte eine diversifizierte Medienberichterstattung in Deutschland haben.
Danke für das super spannende Gespräch. Türkan Deniz Roggenburg.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war das Gespräch mit Türkan Deniz Roggenburg. Meine Kollegin Pınar Doğantekin hat es geführt. Die Journalistin und Türkei-Expertin, die Türkan am Ende erwähnt hat, heißt übrigens Nalan Sipar. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, den ersten mehrsprachigen BIPOC-Sender in Deutschland zu gründen. Hier kann man zum Beispiel auf Instagram folgen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.